Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Hört Gottes Wort noch einmal aus dem Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Toten stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Ihr Lieben, könnt ihr euch noch an Weihnachtsgeschenke erinnern, über die ihr euch geärgert habt? Da hattet ihr vielleicht erwartet, dass ihr diese wunderschöne Flasche Wein unter dem Christbaum finden werdet. Und dann war es nur Most gewesen. Oder ihr hattet erwartet, dass endlich diese nagelneue Jeans mit der Marke, die gerade angesagt ist, unter dem Weihnachtsbaum liegt. Und dann waren es nur Unterhemden. Ihr wisst schon, enttäuscht sind wir von Geschenken, die wir bekommen, wenn wir bestimmte Erwartungen haben. Und vielleicht ist es deshalb Brauch, dass heimlich getan wird in der Adventszeit, dass man eben nicht sagt, was man schenkt, damit die Erwartungen nicht zu hoch sind. Wie ist das mit dem Geschenk, das Gott uns zu Weihnachten macht? Jesus kommt auf die Welt. Jesus, Gottes Sohn, kommt zu uns in Leid und Not dieser Welt. Er wird Mensch, er nimmt menschliche Gestalt an. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk. Bist du zufrieden damit? Ist es das, worauf du dich freust, worauf du hoffst? Ich bin mir sicher, ihr alle habt schon mit Leuten geredet, die von ihren Enttäuschungen berichten konnten über Jesus und ihre Erfahrungen mit ihm. Da erinnere ich mich, da sind wir mal mit so einem umgebauten Wohnwagen auf die Märkte gezogen und haben Traktate verteilt. Und natürlich mit den Leuten ins Gespräch gekommen und da entspannt sich ein Gespräch mit einem, der so aussah wie so ein richtiger guter Altkommunist, der mir dann fast zornig gesagt hat, ja, ich habe da einmal gebetet, wo ich richtig in Not war. Und dein Gott hat mir nicht geholfen. Lass mich in Ruhe damit, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ja, da waren bestimmte Erwartungen da. Jesus ist wie die Feuerwehr. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, sie lässt uns machen, was wir wollen, aber wenn es brennt, dann kann ich schnell den Notruf wählen und dann kommt die Feuerwehr. Ja, so geht es nicht. Da waren falsche Erwartungen, da in Bezug auf Jesus. Kennt ihr das? Dieses Schimpfen, wo Leute sagen, ja, von den Christen, da hätte ich ja Besseres erwartet. Wenn sie schon jeden Sonntag in die Kirche laufen und sonst so fromm sind, dann sollten sie auch im Alltag anständige Menschen sein. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und dann seht ihr es doch. Die reden doch genauso hinter dem Rücken. Die neiden und geizen doch genauso wie die anderen. Ich bin enttäuscht von euch Christen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und vielleicht kennen wir es auch aus unserem eigenen Herzen, diese Enttäuschung über Jesus. Da singen die Engel auf den Fluren von Bethlehem für die Hirten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und was ist draus geworden? Wo ist der Friede geblieben? Ist nicht alles nur schlimmer geworden? Seit Jesus gekommen ist, die Kriege brutaler, die Armeen größer, das Schlachten fürchterlicher. Und die Kirche hat die für Frieden gesorgt? Nein, die hat auch die Waffen gesegnet. Und sobald die Bischöfe und Kardinäle Macht bekamen, dann haben sie sie ausgenutzt, um sich zu bereichern, um andere zu unterdrücken. Der Zank und der Streit hört auch in den Familien nicht auf, auch dort nicht, wo Jesus da ist. Muss man da nicht enttäuscht sein? Warst du schon einmal enttäuscht von Jesus? Vielleicht, weil er dir die Wege nicht geebnet hat? Dann nimmst du dir doch schon Zeit, um sonntags Gottesdienst zu feiern. Da verzichtest du auf alles Mögliche, um die Gemeinde unterstützen zu können. Da versuchst du ehrlich und aufrichtig durch diese Welt zu gehen, auch wenn es dir Nachteile einbringt und alles immer nur schwieriger wird. Und dann sagst du womöglich, ach, wäre ich doch mit der Welt gegangen. Schlechter wäre es mir auch nicht gegangen. Und ich hätte noch so ein bisschen Spaß gehabt, wenigstens dabei. Ja, auch in unserem Herzen kommt die Enttäuschung hoch, dass wir nicht zufrieden sein wollen mit dem, was Gott uns zu Weihnachten schenkt. Vielleicht ärgern wir uns über die Bußpredigt, die Jesus verkündigen lässt. In dem Fall ja durch Johannes den Täufer. Da ärgern wir uns darüber, über diesen Mann in Kamelhaaren, der draußen in der Wüste lebt und allen Freuden entsagt. Und denken, ja, ein bisschen weiche Kleider, das war ja doch nicht ganz schlecht. Sagt Jesus ja dann, fragt die Leute, was habt ihr denn erwartet von Johannes, als ihr da rausgegangen seid? Einen, der in weichen Kleidern daherkommt, die sind in den Häusern der Könige. Bist du enttäuscht von Jesus, weil er dich immer wieder auf die Knie wirft und dir sagt, tu Buße, kehr um, bekenne deine Sünden? Weil du vielleicht denkst, ach, das kann ich doch inzwischen alleine ein ordentliches, anständiges Leben führen. Ich habe doch gar nicht so viel Sünde, dass ich sagen müsste, ich armer, elender, sündiger Mensch. Wir kennen viele Gründe, enttäuscht zu sein über Jesus, die auch in unserem Herzen hochkommen. Vielleicht ist es die komische Gesellschaft, mit der sich Jesus umgibt. Damals waren es die Zöllner und Huren und der ganze Bodensatz der Gesellschaft. Und heute, auf welche Leute treffe ich da, wenn ich zu Jesus gehe, in die Gemeinden? Auch die, die gescheitert sind, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die Hilfe brauchen. Und ich brauche es doch eigentlich gar nicht. Wir können schnell enttäuscht sein von dem, was Jesus uns bringt. Und nun ist es erstaunlich, dass wir lesen in diesem Gotteswort, dass auch sich um Johannes die Enttäuschung breit macht. Johannes war also dieser große Prediger, der Vorläufer von Jesus, der mit einem Glaubensmut bekannt hat und selbst den Pharisäern und Sadduzäern, die zu ihm kamen, die also so eine Art Tempelpolizei waren, aufs Gesicht zugesagt hat, ihr Schlangenbrot, so wird's nichts. Dieser mutige Mann, der sogar dem König Herodes diesen Potentaten seine Sünde vorgehalten hat. Du lebst im Ehebruch, die Frau, mit der du lebst, ist nicht deine. Das hat ihn die Freiheit gekostet, da saß er im Gefängnis. Und nun lesen wir, noch bevor Herodes den Henker schickte, schickte Johannes seine Jünger los zu Jesus mit einer Frage. Bist du es denn, der da kommen soll, von dem die Propheten geredet haben? Oder war das alles doch nur Spuk gewesen? Haben wir uns getäuscht in dir? Was war passiert? War Johannes schwermütig geworden in den Kerkermauern? War er so verzweifelt, dass er selber nicht mehr daran glaubte? An das, was er ja selber gesehen hatte, wie der Geist Gottes bei der Taufe auf Jesus herniederkam und diese Stimme gehört hatte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Legt er es jetzt alles zur Seite und stellt es in Frage? Ausleger haben immer wieder vermutet und gemutmaßt, dass Johannes seine Jünger zu Jesus schickt, eigentlich viel mehr, weil die Jünger zweifeln. Denn was Jesus tat und lehrte, war nicht einfach die Fortführung von der Bußpredigt, die Johannes in der Wüste am Jordan gehalten hatte, sondern Jesus tat es ganz anders. Er ging auf die Hochzeiten, er ließ sich sogar von den Pharisäern zu Festmählern einladen. Jesus lebte nicht in der Abgeschiedenheit der Wüste, sondern mischte sich unter die Leute auf den Märkten, am See Genezareth, unter die Fischer, im Tempel, unter die Pilger. Jesus hatte keinen Mantel aus Kamelhaar, sondern einen feinen, edlen Mantel, wo sich die Soldaten sogar nicht getraut haben, ihn zu zerteilen unter dem Kreuz dann. Und da waren es wohl die Jünger von Johannes, und womöglich war es Johannes selber, die dann die Frage aufgeworfen haben, ja, sind wir hier dem Falschen aufgesessen? Sie waren enttäuscht von dem, der da gekommen ist, der aber nicht in Sack und Asche sitzt und Buße predigt, sondern damit feiert und ja, mit Feste, bei den Festen mit dabei ist. Sie waren ins Zweifeln gekommen, ob denn das wirklich der Heiland ist, der Retter. Und so tut Johannes das Einzige, was richtig ist an der Stelle. Er schickt zu Jesus. Ja, dann geht doch hin. Geht mal hin zu Jesus und fragt ihn. Legt ihm doch die Frage vor. Er ist doch derjenige, auf den der Geist Gottes ruht. Er wird sie euch schon beantworten können. Gott, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? War das wieder der falsche Messias? Oder hat Gott den Heiler diesmal geschickt? Nur eben ganz anders, als sie es erwartet hatten. Die Jünger ziehen los, ob es nun ihre eigene Frage war oder auch die von Johannes. Und sie haben keine Mühe, Jesus zu finden. Alle Welt redet von ihm, sie finden sehr schnell, wo er sich aufhält, wo er predigt. Und dann gehen sie zu ihm und legen ihm die Frage vor. Bist du es? Wenn wir in Zweifel geraten, ob Jesus wirklich unser Heiland ist, ob wir ihn brauchen in unserem Leben und in unserem Sterben, ob er uns retten kann. Wo sollen wir hingehen? Die Tageszeitung fragen? Oder den Fernseher einschalten? Da sollen wir zu Jesus gehen. Schlag die Bibel auf. Lies nach, was du dort siehst. Und das ist genau die Antwort, die Jesus den Jüngern des Johannes gibt. Er fängt nicht an, große Debatten vom Zaun zu brechen. Oder er fängt auch nicht an, die Autorität von Johannes zu untergraben und zu sagen, naja gut, ihm geht es wohl nicht so gut im Gefängnis, habt ein bisschen Geduld mit Johannes. Nein, er sagt ganz einfach, ihr könnt selber Zeugen sein, Augen und Ohren Zeugen von dem, was jetzt passiert. Geht einfach hin, schaut es euch an, kommt mit und geht dann zurück an Johannes und sagt ihm, was ihr hört. Und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist das, was passiert. Nicht mehr nur der scharfe Bußruf, den Johannes bringen sollte vor die Leute, sondern Rettung. Und zunächst einmal die Rettung aus ganz alltäglichen Sorgen. Der Ablauf, die Routine der ständigen Krankheiten, von denen so viele geplagt waren, von Blindheit, von Tauben, von Aussätzigen, das hat Jesus einfach durchbrochen. In große Scharen wurden sie zu ihm gebracht und Jesus heilte sie. Und dann waren die vielen Predigten, wo er gepredigt hat und verkündigt hat, das Reich Gottes ist nahe hereingekommen, wo er den Leuten gesagt hat, dass Gottes Liebe in diese Welt gekommen ist. Die Leute damals, auch die Jünger von Johannes, auch Johannes selber, verstanden die Zeichen, die da liefen. Denn was da geschah, was da ablief, war in den Propheten vorausgesagt als Merkmal für die Tage des Messias. Wenn Gott den Heiland endlich schickt, dann wird genau das passieren. Bei Jesaja heißt es, sage den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Land. Wenn der Retter kommt, so haben es die Propheten gesagt, dann wird alles gut. So könnte man es mit einem Wort zusammenfassen. Und genau das konnten die Leute beobachten, immer dort, wo Jesus auftrat. Sie brachten die Kranken, die Siechenden zu ihm und sie waren gesund. Und das war ein Zeichen. Da wurden die Leute hellhörig. Ja, genau das hat Gott ja vorausgesagt für den Messias. Und dann war das andere Zeichen, sie sollten nicht nur Augenzeuge sein, die Jünger von Johannes, wenn sie dann zurückgehen zu Johannes und berichten, sondern auch Ohrenzeugen. Sie sollen hören, was gepredigt wird. Nämlich, es wird den Armen gepredigt, dass sie frei sein sollen. Und auch das hatten die alttestamentlichen Propheten immer wieder gesagt. Ganz bekannt, die Stelle aus dem Propheten Jesaja, die heute auch eine alttestamentliche Lesung ist am dritten Adventssonntag. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, den zerbrochenen Herzen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen, dass sie frei, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollten. Zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Das war das, was lief. Jesus predigte. Von dieser Freiheit, er konnte die Sünden vergeben. Er sagte denen, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist frei, du bist nicht mehr gebunden in der Last deiner Schuld und deines schlechten Gewissens. Das ist das, was die Leute von dem Messias erwarten konnten. Und genau das war der Beweis dafür. Geht zu Johannes zurück, das ist das, was ihr doch erwarten sollt von dem Messias. Hier, schaut her, es passiert. Nein, ihr sollt nicht auf einen anderen warten, der Heiland ist da. Johannes hat die Zweifel nicht mehr bis zu Ende erleben können, denn Gott hat so gefügt, dass er abgerufen wurde, vor dem Jesus sein Werk vollbracht hatte. Aber wir wissen ja, dass die Zweifel noch viel größer waren bei allen Jüngern, nämlich dann, als Jesus ans Kreuz gelangt. Dass sie alle an ihm irre geworden sind, die gesagt haben, ja, wir hofften, er würde Israel erlösen und jetzt liegt er im Grab. Alles vorbei. Sie hatten alle zusammen ihre Erwartungen noch nicht auf das ausgerichtet, was Gott verheißen hat. Und das bringt natürlich uns zu der Frage, was können wir von Jesus erwarten, dass wir nicht von ihm enttäuscht sind. Er macht alles gut. Der Heiland macht alles recht. Die Arbeitslosen bringt er in Arbeit. Die Einsamen, den gibt er Gesellschaft. Die Kranken, den gibt er einen Arzt. Funktioniert das so? Da müssen wir innehalten und überlegen. Was hat Jesus zugesagt? Ja, er hat gesagt, selig sind das Wort Gottes hören und bewahren. Er hat diese Seligkeit auch schon angekündigt für dieses Leben, aber nicht vollkommen und vollständig. Wir werden durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Wir bleiben in diesem Jammertal. Der Friede, den die Engel verkündet haben, auf den Fluren von Bethlehem, bei ihrem Gesang, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Der Friede ist zunächst der Friede zwischen Gott und Menschen, bei denen, die berufen sind, bei denen, die an Jesus glauben. In dieser Welt hat er nicht zugesagt, dass er alle Krankheiten immer heilen wird. Das hat er nicht mal in Palästina getan, in der Zeit, als er dort war. Viele mussten wieder unverrichtete Dinge gehen. Und die Apostel hatten zum Teil wieder die Kraft gehabt, Kranke zu heilen, aber auch wieder nur als Zeichen. Als Hinweis darauf, dass Gott die Kraft besitzt, die Krankheit zu besiegen, sogar den Tod zu beenden. Aber das waren nur Hinweiszeichen. Wir sollen nicht darauf vertrauen, dass Gott immer und alle Krankheiten heilen wird. Ihr wisst ja, der Apostel Paulus selber, als einer der herausragenden Mitarbeiter sozusagen, wurde geplagt von Satans Engeln, die ihn mit Fäusten schlagen. Der hatte diesen Stachel im Fleisch und Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In dieser Welt bleibt es bei Schwachheit. In dieser Welt bleibt es bei Sünde. Bei diesen Verwürfnissen der Menschen untereinander. In dieser Welt bleibt es bei Enttäuschung, bei Frust, auf der Arbeit. Da bleibt es dabei, dass unser Leben welkt und zugrunde geht. Und es bleibt auch bei Krieg und Geschrei von Kriegen. Aber über allem, so wie es in dem Lied heißt, geht doch der Stern der Gotteshuld. Also noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Es geht so weiter in dieser Welt. Es bleibt ein Jammertal. Aber der Stern der Gotteshuld geht mit uns. Jesus hat Friede mit Gott geschaffen. Und da sind wir bei dem anderen, nicht nur, dass wir sehen sollen, das ist uns nicht zugesagt, dass wir Heilungen sehen, Totenauferweckung. Aber Armen wird das Evangelium gepredigt. Das hat Jesus aufgetragen, seinen Jüngern, diese frohe Botschaft weiterzusagen, den Armen. Welcher Kontostand qualifiziert dich? Als arm, wie viel darfst du höchstens haben? Das Sozialamt weiß das vielleicht. Hier geht es nicht um den Kontostand, um deinen Kontostand, sondern die Armen sind, die geistlich arm sind. Das sind die, die das mitmachen, sprechen und beten können, was wir vorhin gebetet haben. Kyrie eleison. Wir beten es mit der alten Christenheit auf Griechisch und da klingt es so ein bisschen kunstvoll und geheimnisvoll. Das heißt aber die Bankrotterklärung. Herr, erbarme dich, ich schaff's selber nicht. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Du brauchst es nicht zu schaffen. Gott hat alles für dich getan. Er hat deine Schuld weggenommen. Er hat dich zu Gottes Kind gemacht. Du bist noch in dieser Zeit und im Leid dieser Welt, aber du bist schon herausgerufen. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, aber du wirst bei ihm sein in der Ewigkeit. Er hat dich befreit. Das, was uns zugesagt ist, was wir von Jesus erwarten können, ist das, was in dem Weihnachtslied so schön auf den Punkt gebracht ist. Heute schließt er wieder auf die Tür zum Paradies. Der Wächter, der Cherub, steht nicht mehr davor. Er lässt uns rein. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Das ist das, was du erwarten kannst. Dass du Gottes Kind bist, dass du Geheiligter bist, dass du ein Heiliger bist vor Gott durch das Blut von Jesus, dass er dich frei gemacht hat, dass du vor Gott leben kannst. Dass Armen das Evangelium gepredigt wird, Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, das gnädige Jahr des Herrn. Gottes Gnade ist da. Die hat Jesus mit seinem Blut verkauft. Diese Erwartung darfst du stellen, wenn du zu Weihnachten die Botschaft hörst von der Christgeburt. Das ist die Erwartung, die Jesus uns gibt, die Zusage, die er uns schenkt. Ja, genau. Er will uns frei machen. Dass wir Gottes Kinder sein können. Bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Also andere Retter und andere Helfer gibt es genügend. Die Idee, die am nächsten liegt, ist, dass du dich in Konsumrausch stürzt, wie alle anderen auch zu Weihnachten, und dir ein frohes Fest machst mit süßem Gebäck und teuren Geschenken. Aber ihr wisst es genau, das ist nicht die Rettung. Im Januar sind die Geschenke langweilig und das süße Gebäck produziert zusätzliche Pfunde auf der Waage. Sollen wir auf einen anderen warten? Hast du eine Idee, wer dich retten kann, wer dir Kraft gibt für den Alltag? Wo willst du hingehen? Zu den Ratgeberzeitungen, Seiten der Zeitschriften? Willst du dich auf dich selber verlassen, weil du so kräftig und klug bist, weil du es schon schaffst? Willst du auf einen anderen warten? Nein, geh hin zu ihm. Erwarte die Erlösung, den Frieden mit Gott, erwarte die Vergebung deiner Sünden und erwarte dann, dass er dir den Weg ins Paradies aufgemacht hat. Mit dieser Erwartung wollen wir zu Weihnachten das Fest feiern. Und mit dieser Erwartung macht Jesus uns auch den Weg auf in diese Welt. Nämlich, dass wir hingehen und ihm danken dafür, dass er uns erlöst hat. Bist du es, der da kommen soll? Ja, er ist's. Wir brauchen auf keinen anderen zu warten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.